Tiens. So, Juli hat ja jetzt schon verraten, dass ich heute so ein richtig, richtig begeisterungsfähiges Thema habe. Moment, ich muss einmal kurz meine Zettel hier ordnen. Okay. Ja, ein begeisterungsfähiges Thema. Seid ihr bereit? Okay. Erstmal kurze Frage. Wir sind ja schon in der Fastenzeit. Wann hat die Fastenzeit begonnen? Wer weiß es? Aschermittwoch? Vor wie vielen Tagen war das? 10 Tage. Okay, ich weiß es selber nicht. Ich glaube, das stimmt. Ja, 10 Tage ungefähr kommt hin. Ja, genau. Aschermittwoch war schon, die Fastenzeit hat schon begonnen. Wow, ich bin echt laut, oder? Olaf, mach mich mal ein bisschen leiser, sonst fallen hier noch Leuten die Ohren ab. Also, Aschermittwoch hat schon begonnen, die Fastenzeit ist mittendrin und eigentlich sollte man so eine Predigt besser davor halten. Also ich bin leider 10 Tage zu spät. So, und jetzt eine kleine Herausforderung, eine kleine Challenge an euch. Es gibt einen Grund, warum ich sage, das ist genau richtig, dass diese Predigt sozusagen zu spät ist. Und wer von euch das am Ende der Predigt weiß, der kriegt eine Gratulation von mir. Ich habe keinen Preis vorbereitet, aber genau, also das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das könnte sich eventuell erschließen, warum. Ja, gibt es einen Grund. So. Warum Fastenzeit? Ganz kurz, ja. Aschermittwoch ist 40 Tage vor Ostern. Stimmt das? Nochmal Frage. Stimmt das? Stimmt das? 40 Tage vor Ostern? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ist nicht 40 Tage vor Ostern. Wusstet ihr auch nicht. Ist mir auch erstmal aufgefallen. Ist sozusagen 46 oder 47 Tage vor Ostern, weil die Sonntage ausgerechnet sind. Ja. Die sind abgezogen. Also 40 Werktage vor Ostern beginnt die Fastenzeit. Genau, ach so. Ja. Und warum 40 Tage? Nochmal eine Frage. Warum 40 Tage vor Ostern? Wer hat noch 40 Tage gefastet? Ja, sehr gut, genau. Die richtige Antwort. Jesus hat 40 Tage gefastet in der Wüste, und deswegen 40 Tage Fasten findet sich auch sonst in der Bibel an einigen Stellen. Also das ist eine gute Zeit, um mal zu sagen, ich faste. So, wenn wir uns das Thema Fasten anschauen, Fasten. So, dann gibt es da so gemischte Gefühle? So oft gibt es so gemischte Gefühle. Und zwar gibt es einmal diejenigen, die sagen, Fasten, das ist richtig gut. Fasten, das müsst ihr unbedingt tun. Ich mach mal ein bisschen. So, das könnt ihr das auch sehen, ja, das ist ganz wichtig hier. Das muss man lesen können, ja. Fasten, das müssen wir unbedingt tun. Das müssen wir unbedingt tun. Das ist richtig gut. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, Fasten, nee, das ist ganz gefährlich. Okay. Und wir wollen mal beide Seiten heute ein bisschen beleuchten. Warum eigentlich? Wir steigen mal direkt ein in Gottes Wort dafür. Warum könnte man sagen, dass Fasten, also dazu, was Fasten eigentlich heißt, und das kommt eigentlich später, nur einmal ganz kurz vielleicht für die, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, ja, Fasten würde bedeuten, dass ich auf Nahrung verzichte, ja, um mich in spezieller Weise dem Gebet zu widmen, so ganz grob kurz zusammengefasst, ja, und Christen machen das auch und so, aber sind sich da nicht so ganz einig, inwiefern und wie viel und so weiter. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Also, warum wäre es richtig gut zu fasten. Ja, yeah, wir müssen das tun. Wir wollen das tun. Dazu können wir zum Beispiel mal direkt reinspringen in Römer 8, Vers 13, hatten wir in unserer Predigtreihe und hat Albert vor 2 Wochen auch nochmal zitiert, diese Stelle, und ich will sie jetzt auch nochmal zitieren. Denn wer ihr, das heißt, seiner alten sündigen Natur, also dem Fleisch, ja, wenn ihr nochmal so ein bisschen zurückdenkt an diese Predigtreihe, ja, da war ja das Fleisch, die alte Natur und so. Wer ihr folgt, muss sterben. Also, das ist eine sehr krasse Stelle. Wer seiner alten Natur einfach folgt, der muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Ja? Okay, das ist eine sehr krasse Stelle. Ich will jetzt gar nicht so viel, also da haben wir ja viel drüber gehört, so in dieser Predigtreihe und so. Ich will nur mal sagen, so eine Stelle könnte man zum Beispiel nehmen und sagen, hey, wir sollen unsere selbstsüchtigen Wünsche töten, ja, deswegen ist Fasten doch eine super Sache, zum Beispiel mal zu sagen, ich esse einfach mal gar nichts, ja, das sind selbstsüchtige Verhalten, das muss ich mal töten, ich kann auch mal ohne Essen zurechtkommen, zum Beispiel, ja. Übrigens hat auch Jesus selber gesagt, dass wir fasten sollen, Jesus hat gesagt, dass wir fasten werden. Jesus hat gesagt, dass wir fasten werden. Das steht in Matthäus 9, Vers 15. Jesus fragte, das war nämlich auf die Frage hin, warum fasten denn deine Jünger eigentlich nicht, Jesus? Die fasten doch gar nicht. Dann sagt Jesus, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Wurde der Bräutigam, Jesus spricht da in diesem Bild von sich selbst, wurde er ihnen genommen? Ja. Ja, wir haben... Der Heilige Geist ist gekommen, ja, wir haben den Heiligen Geist empfangen bis heute, aber Jesus ist nicht mehr als Mensch unter uns. Fasten, das sagt Jesus, das werden wir tun, also werden sie tun, werden auch wir tun, ja. Also Jesus ist da, finde ich zumindest relativ klar an dieser Stelle, dass Fasten durchaus einen Platz hat im Leben eines Christen oder von jemandem, der Jesus nachfolgt. Genau, man könnte natürlich noch zig andere Stellen nennen, die Fasten wirklich herausstellen als eine wichtige Sache, wo man sagen kann so, yeah, wir sollten uns dieser Sache unbedingt annehmen, wir sollten das unbedingt tun. Ja, nur ganz kurz, die zitieren wir jetzt nicht, aber es gibt zum Beispiel diese Stelle von der Ausgießung des Heiligen Geistes beim Prophet Joel im Alten Testament, Kapitel 3. Und wenn man da mal etwas davor blättert, am Anfang von Joel 1, Vers 14, da wird genau davon gesprochen, ein Fasten auszurufen, damit dieser Tag eigentlich überhaupt kommen kann. Ja? Also Fasten steht auch in Verbindung damit, dass Gott seinen Geist ausgießt. Ja? Und Jesus fastete, habe ich eben schon gesagt, Paulus fastete auch. Und sowieso das Alte Testament ist voll von Fasten, sowieso. Also Fasten ist biblisch, ja. Fasten ist biblisch und Fasten ist gut. Also, halten wir mal fest hier, ja. Man kann viele gute Argumente finden, dass wir fasten sollen, ja. Okay, es gibt aber auch diese Seite hier, diejenigen, die sagen, oh, Moment, du willst mir sagen, ich soll fasten? Oh, warte mal. Das klingt doch mal ganz schnell so ein bisschen nach irgendwie Druck oder Zwang oder so. Und dann lesen wir in Epheser 2, Vers 8, ja, zum Beispiel, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja? Wir sind doch gerettet aus Glauben, es ist Gottes Gabe. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich muss da auch noch fasten und so, dann ist es doch wieder irgendetwas, ein Werk, was ich tun muss, aber ich kann mir doch Gottes Gnade nicht verdienen. Ja? Warum sagst du mir, ich soll fasten? Ganz vorsichtig mal sein damit. Ja? Oder? Wir können da auch wieder genau in den gleichen Römertext wie eben reinschauen. 2 Verse weiter, da steht, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Nein, er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ja? Hey, wenn ich Kind Gottes bin, ja, und so diese Freiheit ja auch habe, das hatten wir doch, wir sind wirklich frei, ja, dann muss ich mich doch nicht irgendwie so einem Fastenzwang jetzt wieder unterordnen. Wo ist denn da diese Freiheit, wo ist denn da diese Gnade, wo ist da diese Gotteskindschaft, ja? Welcher Vater würde seinem Kind sagen, du darfst heute nichts essen, ja? Also, so. Und es wird sehr schnell, wenn es um Fasten geht, dahinter so eine lauernde, so ein Schreckgespenst der Gesetzlichkeit und der Selbsterlösung vermutet, wenn man über Fasten redet. Und das auch zu Recht, ja. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, bei diesem Thema auch so ein bisschen Achtung zu sagen, ja. Ein bisschen Achtung, okay. Also wir stellen fest, im Neuen Testament gibt es keine geschlossene Lehre darüber, wann oder wie wir fasten sollen, und eigentlich sind wir auch, soweit ich weiß, ihr könnt mich korrigieren, wenn das falsch ist, sind wir jetzt nicht wirklich aufgefordert zu fasten im Neuen Testament, ja? Ich habe gesagt, Jesus sagt, sie werden fasten und so, aber ich sehe jetzt, weißt du, mir ist keine Stelle aufgefallen, wo es heißt, ihr müsst dann fasten und macht das so und so. Gibt es eigentlich nicht. Also das Neue Testament hält sich auch ein bisschen bedeckt mit diesem Thema Fasten, ja? Okay, was machen wir jetzt? Also sollte es jetzt darum gehen zu sagen, ey Leute, lass uns auf jeden Fall fasten, hier, das machen wir. Oder sollte es vielleicht eher darum gehen zu sagen, Leute, lass uns mal ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Thema. Was meint ihr? Die Lösung liegt natürlich irgendwo dazwischen, ja? Irgendwo dazwischen. So ist es ja meistens, das tut mir mal leid für die Leute, die gerne so schwarz und weiß denken, die sagen, das muss doch so sein oder das muss doch so sein. Die Lösung liegt irgendwo dazwischen und das wollen wir jetzt mal heute ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ups. Ich habe letztens auch mal hier gepredigt und da ging es auch in der Predigtreihe um das Thema Sünde und so. Da hatte ich einen Satz gesagt, unser Kampf geht nicht gegen die Sünde, sondern um unseren, weiß das noch jemand? Nein. Das wär wirklich krass, das ist einige Wochen her, wenn ihr das noch wüsstet, oder Monate. Da habe ich gesagt, unser Kampf ist nicht gegen die Sünde, sondern unser Kampf geht um unseren Standpunkt. Ja? Es geht eigentlich immer ganz oft geht es in erster Linie, wenn wir so ein Feld vor uns finden, wo wir nicht genau wissen, ist jetzt das der richtige Weg? Ist jetzt das der richtige Weg? Dann ist eigentlich erstmal wichtig, dass wir uns verorten. Wo ist eigentlich mein Standpunkt, ja? Wo komme ich eigentlich her? Was ist meine Denke in diesem ganzen Thema? Und damit wollen wir uns heute auch befassen, mit diesem Standpunkt. Okay. Und am besten können wir uns mit unserem Standpunkt befassen, also oder mit dem richtigen Standpunkt befassen, wenn wir auf Jesus schauen, oder? Also von Jesus kann man gute Standpunkte lernen, das sage ich euch, auf jeden Fall. Also, wir schauen jetzt mal in Philipper 2. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen ab Vers 5. Da schreibt Paulus, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Ja. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein, ja? Sondern, nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Ich habe bewusst diesen Text gewählt, weil dieser Text auch so gut passt in diese Zeit, in diese Passionszeit vor Ostern, in diese Zeit, wo wir uns eigentlich darauf einstimmen wollen, was an Karfreitag und dann an Ostern passiert ist. Und dieser Text drückt etwas aus, wie Jesus eigentlich, also was Jesus dazu gebracht hat, eigentlich überhaupt diesen Weg zu gehen. Und das ist auch ein Standpunkt, oder man könnte sagen, es ist ein gewisses Mindset, eine Denke, eine Haltung. Ja? Ich habe euch die Hoffnung für alle Übersetzung gezeigt, weil ich die gut verständlich finde. Aber wenn man das wörtlich übersetzt, dann ist der erste Vers, dann steht da nicht, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild, wie in Hoffnung für alle, sondern da steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also es geht um eine Gesinnung, ja. Jesus ist unser Vorbild mit seiner Gesinnung, mit der Art und Weise, wie Jesus eigentlich gedacht hat, mit der inneren Haltung, die er hatte, mit dem Standpunkt. Okay. Und diese Haltung, würde ich jetzt mal behaupten, die über dem Fasten steht, ja, es geht ja eigentlich so ein bisschen ums Fasten, aber ich würde sagen, da steht noch etwas drüber, was eigentlich noch wichtiger ist. Und das ist meiner Meinung nach eine Haltung des Verzichts. Verzicht, genau, ist hier vorhin auch schon mal gekommen. Ja, und Julia hat es eben auch schon mal gesagt. Das Thema, um das es eigentlich geht, ist Verzicht. Verzicht, ja, ich weiß, das ist jetzt auch nicht so super. Puh, cool, verzichten, wow, das ist ja, da wollte ich schon immer mal drüber bepredigt werden, ja. Das ist verzichten. Also, ich schreibe das aus dem Grund darüber, dass ich meine, wenn wir eine Grundhaltung, eine Einstellung, ein Mindset des Verzichts haben, dann wird auch unser Fasten ein gutes Fasten sein. Wir können ja hier sehen bei Jesus, ja, er hat auf alles verzichtet, ja. Da steht, er war Gott gleich, ja. Jesus hatte alles, was man sich vorstellen kann, kommt in diese Welt, ja. Das haben wir an Weihnachten gefeiert, ja. Geht diesen Weg, geht durch dieses ganze Dunkel hindurch und geht sogar so weit, dass er ans Kreuz geht, ja. Er hat auf alle seine Vorrechte verzichtet, selbst noch im Moment seines Sterbens, ja. Oder in dem Moment, wo er am Kreuz hing, wo die Leute gesagt haben, haben sich sogar über ihn lustig gemacht, haben gesagt, ja. Wenn du wirklich der bist, der du sagst, ja, dann kannst du doch einfach jetzt hier vom Kreuz herabsteigen. Dann musst du da doch nicht hängen. Und sie hatten ja auch recht. Sie hatten doch recht, oder? Hätte er machen können. Warum hat er es nicht gemacht? Er hat verzichtet. Er hat verzichtet auf sein Recht. Jesus ist unser Vorbild, was Verzicht angeht. Und lass uns mal darüber nachdenken, was Verzicht eigentlich heißt. Und ich hoffe mal, dass ich euch ein bisschen dafür anwärmen kann, dass Verzicht eigentlich eine coole Sache ist. Verzicht bedeutet, dass ich etwas nicht festhalte, was mir eigentlich zusteht. Ja? Das kann Besitz sein, das können Luxus sein, Annehmlichkeiten, das können vielleicht Rechte sein, ja? Das können auch gewisse Freiheiten sein, das kann eine Position sein. Ich verzichte bewusst, ja. Oder sagen wir mal, kleine Alltagssituation, ich verzichte auf meinen ersten Platz in der Schlange an der Kasse, lass jemanden vor, ja. Das wären so kleine Situationen des Verzichts. Es gibt nur noch 2 Eis im Gefrierfach, wir sind aber zu dritt. Okay, ich verzichte auf mein Eis. Leider könnte Mira euch sagen, dass ich da nicht so gut drin bin. Meine Tochter noch besser. Ich verzichte auf etwas, ich halte etwas nicht fest, ja. Dann kann man natürlich fragen, okay, wenn du jetzt sagst, du als Prediger, wir müssen jetzt irgendwie verzichten und du denkst jetzt, oh Mist, okay, jetzt muss ich mal überlegen, auf was kann ich denn so alles verzichten? Und dann geht's schon los und du denkst, okay, da muss ich mal verzichten und da muss ich mal verzichten und da muss ich mal verzichten. Und du siehst schon, wie dein Leben immer öder und dunkler und irgendwie, ja, leidvoller wird, weil du ja auf alles verzichten musst, was du eigentlich haben könntest, ja. Dann sage ich dir, das ist kein echter Verzicht. Wenn du jetzt heute hier rausgehst und sagst, okay, Mist, Bendix hat gesagt, ich muss verzichten, deswegen verzichte ich jetzt mal, dann ist das kein echter Verzicht. Tja, warum? Verzicht ist immer etwas Freiwilliges. Wenn du nicht freiwillig verzichtest, sondern wenn du gezwungen wirst zu verzichten, dann ist es kein Verzicht. Dann würde ich sagen, also ich weiß nicht, ja doch, ich würde sagen, ist glaube ich auch so, dann müsste man eigentlich eher von Verlust sprechen, ja? Du verlierst etwas, etwas wird dir eigentlich genommen, ohne dass du es eigentlich geben willst, ja? Etwas wird dir weggenommen, das ist ein Verlust. Und ich glaube, was Verlust angeht, da können viele von uns sicherlich ein Lied von singen. Also ich weiß von vielen von euch, die viel Verlust erlebt haben, ja? Und und ich denke, was mir ganz wichtig ist, was wir heute verstehen müssen, ist, Verzicht und Verlust sind nicht das Gleiche, ja? Verzicht ist nicht, also Verzicht und Fasten ist auch kein Verlust, ja? Das ist nicht etwas, was Gott von uns fordert und wo er sagt, das musst du jetzt machen und du sagst, okay, ich will es eigentlich mit allen Händen festhalten, aber wenn du es mir jetzt wegreißt, dann ist es halt weg, dann ist es halt so, dann esse ich halt nichts oder wie auch immer, ja? Egal, das können wir auf, also wir sind jetzt hier beim Verzicht allgemein, nicht nur beim Fasten, ja, beim Verzicht allgemein, kann man auf ganz viele Lebensbereiche beziehen, ja? Wenn du denkst, Gott reißt dir Dinge weg, ja? Das ist nicht, worum es geht, Leute. Es ist nicht, worum es geht. Es gibt eine sehr interessante Stelle in der Bibel, wo wir genau diese Haltung eigentlich haben, dass jemand sagt, okay, gut, Gott, wenn du mir das wegreißen willst, gut, dann ist es halt so. Diese Haltung des Verlustes, Opfer eigentlich zu sein von etwas, wo man reingestellt wurde, und wo ich sagen würde, das ist, oder wo auch die Bibel ganz klar sagt, wo Jesus ganz klar sagt, das ist nicht das Mindset, was uns zu einer guten, gesunden Nachfolge Christi führt und was zum Beispiel auch gutes Fasten hervorbringen könnte. Wir schauen mal rein. Das ist Lukas 15, Vers 29. Und zwar ist das die Stelle im Kontext des verlorenen Sohnes, ja? Der zweite Sohn, der ältere Sohn. Ich erkläre jetzt nicht die Geschichte, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich, ja? Mit den zwei Söhnen. Und der ältere Sohn, der nicht weggerannt ist, der die ganze Zeit beim Vater war, von dem Jesus da erzählt, der entgegnete bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Der ältere Sohn hat nicht verzichtet. Er hat Verlust erlebt, weil er hat gedacht, er ist gezwungen dazu zu verzichten. Ja? Er hat nicht freiwillig das gemacht, sondern er dachte, er muss das machen. Er darf nicht und dieses darf ich nicht und das darf ich nicht und all sowas. Und Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, dass er uns die Dinge wegreißt. Der Vater hat danach zu ihm gesagt, hey, alles, was ich habe, gehört doch auch dir. Der Kerl hat ein komplett falsches Mindset gehabt, eine komplett falsche Denke. Gott wird dich nicht zum Verzicht zwingen. Gott wird dich nicht zum Fasten zwingen. Dennoch behaupte ich, Verzichten lohnt sich. Verzichten lohnt sich. Warum? Ich glaube, Verzicht kann diese Welt verändern. Wenn wir lernen würden zu verzichten, sage ich mal so als ganze Christenheit, wenn wir wirklich lernen würden zu verzichten und dieses Mindset hatten, was Christus hatte, würde sich diese Welt sowas von verändern. Jesus hat die ganze Welt verändert mit diesem Mindset. Warum? Wir könnten einmal das Gegenteil dazu aufbauen, ja? Das, was diese Welt in was diese Welt eigentlich in den Abgrund stürzt, ins Verderben stürzt. Das ist der Gegenteil von Verzicht, ist das Gegenteil von Verzicht und das ist die Gier. Ja? Wir wollen immer mehr. Wir wollen immer für uns haben. Wir sind nicht bereit, freiwillig zu sagen, ich tritt mal einen Schritt zurück. Ja? Welches große Unternehmen der Welt würde freiwillig zum Beispiel auf Gewinne verzichten? Ja? Es geht immer darum, mehr zu scheffeln, wenn die Möglichkeit sich aufgibt, ja, neue Märkte aufzutun oder so. Es wird vielleicht mal verzichtet, wenn der Zwang da ist durch Gesetze oder dadurch, dass man einen besseren Ruf haben will. Ja? Aber da, wo wir ein Mindset haben, zu sagen, hey, nicht ich an erster Stelle, ja, sondern Christus an erster Stelle, das Wohl des anderen an erster Stelle, würde sich so viel verändern. Okay. Ich möchte noch ein kleines Statement noch zum Thema Verzicht auch machen, ja. Verzicht und Fasten, obwohl das gleiche ist eigentlich falsch, also, führt übrigens auch zu etwas, was viele damit nicht in Verbindung bringen würden. Und zwar das ganze Wort Genuss, ja. Wir denken, wenn wir verzichten sollen, dann dürfen wir nicht genießen. Das ist aber kein Gegensatz. Das ist kein Gegensatz, sondern wer gelernt hat zu verzichten, das ist mein Statement, ihr dürft gerne danach zu mir kommen und mich widerlegen. Aber ich würde sagen, wer gelernt hat zu verzichten, der kann umso besser genießen. Wenn ich auch mal ohne etwas leben kann, dann kann ich umso mehr das genießen, was mir geschenkt ist. Ja? Und wenn ich immer das, was ich irgendwie kriegen kann, mir nehmen muss, dann werde ich es auch nicht mehr genießen können. Und Genuss ist auch so wichtig, ja. Genuss ist auch eine biblische Sache. Jesus hat gefeiert, Wasser zu Wein verwandelt und so weiter. Also, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr ein Mindset von Verzicht euch aneignet, ja, darum kämpft, darum betet, ja, dass der Genuss aus eurem Leben verschwindet. Ich sage, der Genuss wird sich vervielfachen. Amen. Okay. So, eigentlich ging es ja ums Fasten und ich habe gemerkt, mir ging es jetzt um dieses übergeordnete Thema, ja, Verzicht. Also man könnte übers Fasten natürlich ganz viel lernen, was sagt die Bibel dazu und so weiter. Das vielleicht nochmal an anderer Stelle oder guckt mal im Internet, es gibt super Predigten über Fasten, super Lehren darüber. Ich möchte euch einfach gerne dafür ermutigen, prüf es mal für dich, ob es für dich dran ist, mal in dieser Zeit zu fasten oder in dieser Zeit zu verzichten auf etwas, ja. Prüf es mal, einfach nicht in dem Sinne, zwingt Gott mich dazu, sondern bekomme ich eine Freiheit dazu zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Und ich kann sagen aus meiner Erfahrung, ich bin nicht der große Faster oder sowas, ja, aber ich kann sagen aus meiner Erfahrung, zu sagen, ich verzichte mal bewusst zum Beispiel auf ein paar Tage oder mal einfach nur mal bis zum Abend oder sowas, auf feste Nahrung und trinkt nur was und widme mich mehr dem Gebet oder so. Es ist total bereichernd. Ja? Wir bekommen eine andere Empfänglichkeit für Gott. Und wenn wir es nicht aus irgendeinem Zwang tun, sondern aus einer Freude an Gott, ja, oder aus einer Neugierde, ja, Gott, ich will dir näher kommen, ja, ich will bewusst diesen Weg gehen, ich will dein Mindset erlernen, ja. Ich glaube, es wird total gewinnbringend sein. Denn obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Da, wo wir lernen zu verzichten, egal in welcher Art auch immer, da werden wir auch erleben, wie sich Dinge verändern in uns und um uns herum. Und ich träume eigentlich davon, dass wir eine Gemeinde sind, die genießen kann und die verzichten kann, ja. Beides gleichermaßen. Und dass wir erkennen, ja, was wann dran ist, in welchen Bereichen unseres Lebens. Wir müssen nicht für unsere Rechte einstehen. Wir haben jemand anders, der für uns einsteht. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir alles bekommen. Wir haben einen Versorger. Unser Leben wird Strahlkraft haben, da, wo wir lernen zu verzichten. Das glaube ich. Und ich möchte jetzt zum Ende mit uns beten.